Ostsee mit Deborah betrachte. Und es ist interessant, weil ich glaube, das Thema vom guten Hirt liegt auf deinem Herz. Letztes Jahr am Gemeinschaftstag, das hast du schon mit uns thematisiert, das Jahr mit der Musical-Woche. Und ich freue mich auch zu hören, was du vorbereitet hast. Und im Zusammenhang, Jesus Christus, danke, dass du Deborah mit dem Heiligen Geist ausrüstest. Danke, dass du uns erlaubst, neue Facetten von dir zu entdecken, Jesus. Du bist der gute Hirt für jeden von uns, für jeden in diesem Saal. Und danke, dass du Deborah jetzt hilfst für ihren Dienst. Du weißt, was sie brauchst, du weißt, was du Deborah gezeigt hast, Jesus. Und wir wollen neue Bilder vom guten Hirt heute am Morgen beruhen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Ich denke, wenn wir heute Morgen das Kapitel 10 anschauen zusammen, dann ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass wir einfach wie sagen, ah, das ist uns so bekannt. Wir haben vielleicht schon als Kind so oft gehört von diesem guten Hirt, haben vielleicht selber schon predigt darüber und dann geht es uns doch vielleicht manchmal so, dass wir es so ein bisschen wie innerlich distanziert zulassen oder vielleicht sogar ein bisschen abschalten. Und mein Gebet heute Morgen ist wirklich, dass wir einfach neu ergriffen werden von dieser Wahrheit, dass Jesus wirklich der gute Hirte ist. Und sein Wort ist lebendig, es ist kraftvoll und es ist unerschöpflich. Und darum glaube ich wirklich auch daran, dass Gott auch immer wieder durch sein Geist uns ganz neu ansprechen kann. Und so möchten wir zusammen die ersten Vers lesen. Wir werden uns heute fokussieren auf die Vers 1 bis 11. Das ist Jesus, der da redet und der sagt, ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafpferch schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Schafe nicht kennen. Ah, excuse, was habe ich gesagt? Weil sie seine Stimme nicht kennen. Excuse, ja. Excuse. Ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus malt uns da ein Bild von einer Herde in einem Schafpferch vor Augen. Eine Schafherde ist in der Nacht oft in einen Pferch hineingeführt worden, um sie eben vor Dieb, vor wilden Tieren oder auch vor Unwetter zu schützen. Manchmal waren so Pferche in Höhlen drin, oft aber auch auf offenem Gelände, wo von Zweigen oder Steinmauern umgeben waren. Und nicht selten hat der Hirt selber in diesem Pferch geschlafen, um die Schafe zu schützen. Jesus geht dann weiter und beschreibt, wie Dieb und Räuber versuchen, in diesen Pferch hineinzukommen. Sie kommen nicht durchs Tor rein, sondern sie versuchen, über die Mauern zu steigen. Und dann sagt Jesus als der wahre Hirt, er kommt durchs Tor rein. Das heisst, Jesus selber, er ist gekommen, so wie es die Propheten über den Messias vorausgesagt haben. An verschiedenen Stellen Im Alten Testament wird Gott selber nämlich als Hirt bezeichnet. Und es wird auch verheißen, dass der Messias wird ein guter Hirt sein wird. Das lesen wir zum Beispiel im Hesekiel, im Kapitel 34, 15 und 16. Was heißt, ich selbst werde für meine Schafe sorgen und sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Und das ist genau das, was Jesus in seinem öffentlichen Dienst da hat und bis heute tut. Er sorgt sich um seine Schafe, er lässt sie weiden. Er sucht das Verlorene, er bringt das Verirrte wieder heim. Er verbindet das Verletzte und er stärkt das, was krank ist. Wir lesen weiter im Vers 3, dass der gute Hirte seine Schafe beim Namen kennt. Ich persönlich kenne niemanden, der Schafhirte ist. Und so habe ich mal auf dem Internet ein bisschen recherchiert und bin interessanterweise auf ein Interview gestossen in der Luzerner Zeitung, wo ein Schafhirte, der das hauptberuflich macht, befragt worden ist. Es ist einer von aktuell etwa 40 wandernden Schafhirten in der Schweiz. Und der Journalist, der hat den Hirten, der heisst Ernst Vogel, gefragt, was habt ihr für eine Beziehung mit euren Schaf? Und der Herr Vogel, der hat zur Antwort gegeben, eine sehr gute. Ich kenne jedes Einzelne und ich kann alle unterscheiden. Als mal drei Schafe plötzlich gefällt haben in meiner Herde von 1000 Schafen, habe ich das instinktiv gemerkt. Das hat mich sehr, sehr eindrücklich gedacht. Und wenn das beim Ernst Vogel so ist, dass er jedes von seinen Schafen kennt, wie viel mehr gilt das bei Gott? Wir lesen das im Jesaja, im Kapitel 43, 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott kennt dich und mich beim Namen. Und wir dürfen zu ihm gehören. Und ich möchte noch ein weiteres, so ein anschauliches Bild in so eine Erinnerung rufen, wo Jesus gebraucht hat, wie genau der uns Gott eigentlich kennt. Und das lesen wir im Lukas 12, 7. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Und das möchte ich uns heute Morgen einfach zusprechen. Gott kennt dich. Er kennt deinen Namen, also deine Identität. Aber er kennt auch die Anzahl Haare auf deinem Kopf. Und damit ist klar, er weiss einfach alles über uns. Und der Gott, und das heisst es so im Psalm 147, wo jedem Stern einen Namen gibt. Und ich habe einfach mal aus Interesse, ich dachte, jetzt möchte ich das mal wissen, weiss man überhaupt, wie viele Sterne das gibt? Und also ich habe gelesen, es gibt ungefähr 70 Trilliarden Sterne. Und nur so eine Trilliarde ist es 1 mit 21 Null. Also das sind Dimensionen, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Aber manchmal hilft es, um uns zu sagen, Gott, er hat Sterne gezählt, er hat jedem Stern einen Namen gegeben, von diesen eigentlich unendlichen Sternen. Und der Gott, der kennt dich beim Namen. Und er ruft dich bei deinem Namen und wir sind ihm kostbar. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die wir einfach immer wieder dürfen uns öffnen dafür und sagen, auch wenn wir das gar nicht können erfassen können. Aber führ du mich einfach tiefer in die Wahrheit hinein und lass mich immer mehr auch von dem erkennen. Wir gehen weiter im Kapitel 10 und kommen zum Vers 4. Und da heißt es, wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. So wie die Schafe die Stimme von ihrem Hirten kennen oder erkennen, so können Menschen dann zumal, zur Zeit von Jesus, bis heute die Stimme von Jesus hören und auch darauf reagieren. Und ich habe in einem Bibelkommentar gelesen, dass das Wort, das da gebraucht wird, für die Stimme kennen, viel tiefer ist, einfach als so ein rationales Wissen, das ist mein Hirte, sondern es geht in die Dimension von einem tiefen Vertrauen, das dazu führt, dass eben der Schaf am Hirte vertrauensvoll nachfolgt. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, ist mir wirklich gerade sofort ist mir Petrus in den Sinn gekommen. Und das lesen wir ja in Johannes 6, wo Jesus gelehrt hat. Und wir lesen, dass viele Jünger ab dann nachher nicht mehr Jesus nachher gefolgt sind und sie haben ihn verlassen. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wollt ihr auch weggehen? Und der Simon Petrus, er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Als der Petrus sagt hier, mit anderen Worten, wir haben keine andere Hirte. Zu wem sollen wir sonst gehen? Nur du hast Wort vom ewigen Leben. Dann ist es ja auch eindrücklich, dass es da heisst, dass der Hirt vor seiner Herde hergeht. Also er treibt seine Herde nicht an oder schiebt sie oder macht irgendwie Druck von hinten, sondern er geht vor ihnen her. Er führt sie. Und das heisst, er schickt seine Schafe nie her, wo er selber nicht vorausgegangen ist. Er ist Vorbild. Und er geht selber mit. Und für mich ist das etwas vom Grössten, das bei uns sein von Jesus. Jesus hat ja auch den Titel Immanuel, das heisst, Gott ist mit uns. Und das ist etwas vom Stärksten, denke ich, in diesem Bild vom Hirten. Er ist einfach da. Ja. Ich weiss, wir haben in unserer Truppe da nicht so viele Fußballfans, aber das ist mir einfach auch in den Sinn gekommen. Ich dachte, ich möchte das gleich auch noch sagen. Der FC Liverpool, wenn die spielen, dann kommt eine Hymne. Und die singen das und ich habe das wirklich auf YouTube noch geschaut. Also das ist wirklich fast wie ein Gottesdienst. Das ist sehr eindrücklich, wie die das so singen. Und sie singen die Worte «You'll never walk alone». Das heisst frei übersetzt, du wirst nie alleine unterwegs sein. Und das ist das, was Jesus uns sagt. Du bist nie, nie alleine unterwegs. Wir kennen das auch als letzte Wort eigentlich, von Jesus, bevor er zurückgekehrt ist zum Vater. Und er gesagt hat zu seinen Jüngern und zu uns allen, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es gibt keinen Augenblick, es gibt keinen Ort, wo Jesus durch seinen Geist nicht mit uns wäre. Das ist auch etwas, was wir einfach uns immer wieder dürfen. Lass schenken als eine innere Überzeugung, als eine innere Gewissheit. Jesus ist da. Wir kommen zum Vers 5. Und da heißt: einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. So wie die Schafe der Hirt kennen und seine Stimme können erkennen, so flüchten sie von einem fremden oder falschen Hirt. Wir können uns die Frage stellen, was sind denn falsche Hirten? Das sind falsche Lehrer, falsche Propheten, vielleicht selbst ernannte Erlöser. Aber ich denke, wir dürfen den Begriff auch weiterfassen auf all das, wo vom guten Hirt wegtreibt oder will verhindern, dass wir ihm konsequent nachfolgen. Und dann sind das nicht nur Personen, sondern das kann auch der aktuelle Zeitgeist sein. Vielleicht Versuchungen, Beschäftigung, Ablenkung, vielleicht auch falsche Glaubensüberzeugungen, Ängste oder einfach Sorgen vom Alltag. Und nochmal, was machen die Schafe? Sie rennen weg von diesen falschen Hirten. Und es geht hier nicht um eine Flucht aus der Welt raus. Wir sind in dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt. Aber wir sind in dieser Welt. Aber es geht, glaube ich, hier um eine aktive Entscheidung, diesen falschen Hirten kein Gehör zu schenken. Und da möchte ich uns fragen, auf wer hören wir? Wem schenken wir Gehör? Wir lesen den Vers 9, wo Jesus sagt, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Jesus sagt, ich bin das Tor. Oder je nach Übersetzung, ich bin die Tür. Es ist eines von den 7 Ich-Bin-Wort, wo Jesus im Johannesevangelium gesagt hat. Wenn die Schafe in die Pferche hineingebracht worden sind, ist der Hirte wie ein Tor gewesen. Er ist der, der die Schafe hineinlässt und gleichzeitig den Zugang auch geschützt hat. Und durch den Tag sind die Schafe rausgeführt worden, um grasen zu können. Und Jesus macht hier deutlich, das Christentum ist nicht ein Verhaltenskodex, es ist auch nicht einfach ein Glaubensbekenntnis, ein Fürwahrhalten, sondern es ist eine Person. Jesus ist die Tür zu Gott. Und nur wer durch ihn hineingeht, wird errettet. Es ist nicht Taufe, nicht Konfirmation, keine Kirche oder Gemeindezugehörigkeit. Bei der Helsmann-Uniform sind nicht die blauen und nicht die roten Patten. Es sind keine guten Taten, sondern es ist die bewusste Entscheidung, Buße zu tun, umzukehren und die Errettung von Jesus anzunehmen. Und Jesus sagt es selber im Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es ist auch eindrücklich, wie wir zu dieser Tür kommen. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir einander erzählen, wie wir zu dieser Tür gekommen sind, dann hat jeder eine einzigartige Geschichte. Einige nehmen Jesus als Erlöser an als Kind, andere auf ihrem Sterbebett. Die einen finden zu Jesus eher auf eine intellektuelle Art, und andere haben ganz ein emotionales Erlebnis. Die einen finden Jesus über scheinbar 7 Umwege und die anderen ganz direkt. Die einen finden ihn in einer grossen Veranstaltung und die anderen im stillen Kämmerli. Und das ist das Wunderbare, das ist der Heilige Geist, der so unterschiedlich auch wirkt in unserem Leben. Aber die Türe ist für uns alle die gleich. Es ist immer Jesus. Und ich habe also gedacht, das ist irgendwie so eindrücklich geworden. Der Vers ist einer von diesen geistlichen Wahrheiten, die schon ein Kind einfach verstehen kann. Auch jemand, der ganz, ganz einfach ist. Oder vielleicht in seinen, sage ich jetzt, mentalen Fähigkeiten vielleicht ganz eingeschränkt ist. Er kann das verstehen. Und gleichzeitig die gelehrtesten Bibelausleger werden nie ganz die Tiefe von dieser Wahrheit ausschöpfen. Und das ist ja die Bibel. Das schafft kein Buch. Dass es einerseits so klar ist und verständlich, ganz einfach und gleichzeitig unerschöpflich. Und so tief und reichhaltig, dass wir 1000 Jahre die Bibel studieren können und nicht ganz könnte erfassen. Und dann möchte ich uns die Frage stellen, ist die Bibel, das Wort Gottes, so ein unerschöpflicher Schatz für uns? ist vielleicht das Lesen von der Bibel manchmal gar nicht auf unserem Radar. Sagen wir ja, 20, 25 Minuten Predigt am Sonntagmorgen. Oder vielleicht ist es einfach eine Pflichterfüllung. Aber eigentlich gar nicht eine Bereicherung, gar nicht ein Genuss, gar nicht etwas, wo wir sagen, das ist wirklich für mich etwas, das wie Atmen ist. Und ich möchte euch da eine kleine Anekdote dazu erzählen, die ich glaube, die uns Mut machen kann. Und zwar erzählt man sich von einem Schüler in einer Tora-Schule. Und er ist zu seinem Rabbi gegangen und er hat ihm gesagt, ich bin einfach entmutigt. Wenn ich Tora, also das sind die ersten 5 Bücher von Mose, also wir könnten sagen, für uns wäre jetzt das Bibel, wenn ich Tora lese, dann komme ich mir vor, als wäre ich einfach wie ein Sieb. Ich kann irgendwie nichts fassen, ich vergesse so vieles wieder. Und es ist, als wäre es einfach wie Wasser, das einfach wieder abfließt. Und der Rabbi, er lässt dem Schüler aufmerksam zu, er überlegt. Und in seiner grossen Weisheit sagt er, mag sein, dass das meiste, was du liest, wieder abfließt. Und du vieles nicht kannst fassen. Aber eins ist sicher, Sieb wird gereinigt dabei. Und es hat mir so geholfen, um mir immer wieder das zu vergegenwärtigen. So vieles, ja, denke ich, manchmal ist es auch nicht einfach so fassbar. Es gibt auch Sachen in der Bibel oder Geschichte, oder wo ich ganz schwierig finde, wo ich denke, das habe ich überhaupt nicht erfasst oder das kann ich nicht verstehen. Oder auch vieles, wo wir auch wieder vergessen. Irgendwie denke ich manchmal so, ich habe das Gefühl, das habe ich glaube, noch nie so gelesen. Aber es ist die reinigende Kraft vom Wort Gottes, die wir uns doch immer wieder möchten, auch aussetzen. Auch wenn wir nicht alles können fassen. Und da möchte ich uns einfach erinnern, ich habe es schon mal gesagt, der Durst kommt mit dem Trinken. Wenn wir vielleicht gerade so auch in einer Wüstenzeit sind und vielleicht nicht so einen Zugang haben auch zum Wort Gottes, fang an zu trinken und der Durst wird kommen. Wir kommen zum Vers 10, wo Jesus sagt, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Im Gegensatz zu einem Dieb, der aus selbstsüchtigen und auch zerstörerischen Motiv kommt, kommt Jesus als der, der die Fülle geben will. Der Dieb will das Leben nehmen, aber Jesus, er gibt sein Leben. Und er ist gekommen, um uns Leben zu bringen. Nicht nur das Leben, sondern das Leben im Überfluss. Das Leben dürfen wir ja in dem Augenblick empfangen, wo wir die Wiedergeburt, wo wir im Kapitel 3 davon gehört haben, wo Jesus und Nikodemus in der Nacht erklärt, wie er die Wiedergeburt erleben kann. Das ist das Leben, das Jesus uns schenkt. Das neue Leben aus Gott raus. Aber Jesus sagt, ich möchte euch nicht nur das Leben geben, sondern in ganzer Fülle. Und ich glaube, da ist uns allen klar, dass es da nicht um finanzielle Versorgung geht oder irgendwie sonst irdische Fülle, sondern da geht es um eine geistliche Fülle. Es geht darum, dass uns Jesus möchte beschenken mit Freude, mit Frieden, mit Hoffnung, mit Liebe. Und je mehr, dass wir auch dem Heiligen Geist auch Raum geben in unserem Leben, desto mehr dürfen wir einfach empfangen von diesem geistlichen Reichtum. Und wir kommen zum Vers 11 und ich möchte auch den abschließen mit diesem Vers, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus braucht auch hier nochmal den Ausdruck «Ich bin». Und «Ich bin» ist ja einer von den vielen Namen, wo Gott sich damit vorgestellt hat. Mose im brennenden Dornbusch hat er gesagt, ich bin, der ich bin. Und Jesus sagt hier also ganz klar, mit dieser Aussage, ich bin der gute Hirte, dass er Gott ist. Er ist der gute Hirte, der im Alten Testament von den Propheten angekündigt worden ist. Und gut, wenn wir das im griechischen Urtext anschauen, dann ist das Wort Kalos da gebraucht. Und Kalos kann übersetzt werden mit würdig, auserwählt, ideal oder hervorragend. Und all das ist Jesus. Und Jesus sagt hier schon voraus, was er für uns Menschen, für das Volk Israel, aber auch für die Heiden, für uns, wird tun. Er wird sein Leben opfern. Normalerweise haben ja die Schafe ihr Leben für einen Hirte lassen. Aber Jesus als der gute Hirte, er hat sein Leben für die Schafe gelassen. Und wir sind jetzt mit in der Passionszeit. Wir gehen auf den Karfreitag zu und ich möchte uns einfach noch die Frage stellen, lassen wir uns ganz neu ergreifen von dem gewaltigen Ereignis, dass Jesus sein Leben für dich und für mich hergegeben hat. Sind wir uns dieser Liebe bewusst, wo Jesus dazu gebracht hat, den Weg gehorsam zu gehen? Ich möchte uns einfach noch ein Zitat als Abschluss lesen, aber begegnet ist in der Vorbereitung von Max Ducado. Und er hat geschrieben, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten. Es war Liebe. Und es ist Liebe für dich und für mich. Und wir möchten einfach jetzt einen Moment haben von der Stille, wo wir dürfen Antwort geben auf das, was ich, ja, Gott uns heute Morgen aufgezeigt hat, wo, ja, wo uns vielleicht auch gross geworden ist, wo wir auch möchten eine Antwort geben, vielleicht auch etwas festmachen. Es ist einfach ein Moment von der Ruhe. Und ich werde dann noch beten.